Schönster Herr Jesus, zu dir kommen wir jetzt auch im Gebet und danken dir, dass dieser Thron der Gnade für uns unmittelbar zugänglich ist und dass wir in diesen Augenblicken, in diesem Haus, in deine Gegenwart treten dürfen, dass du selbst hier bist, du, unser Herr Jesus Christus, du, unser Gekreuzigter, unser Auferstandener, unser wiederkommender Herr. Und wir geben dir am Anfang dieses gemeinsamen Tages die Ehre und den Lobpreis und danken dir für all das, was du für uns bist. Wir danken dir für all deine Güte und deine Freundlichkeit, mit der du unser Leben umgibst, Tag für Tag. Und wir danken dir auch ganz besonders für das Geschenk dieses Tages. Danken dir für das Zusammensein, danken dir für das Einandersehen, Erleben, danken dir für die Lieder, danken dir für deine Worte, danken dir für die Auslegung, danken dir für alle Versorgung, die auch in diesem Haus uns zuteil wird. Einfach ein großes Dank an dich, unseren Gott. Und es ist unsere gemeinsame Bitte für jeden Einzelnen von uns, dass du der Wirksame hier in unserer Mitte bist. Dass das wirklich geschieht. Dass unsere Augen geleitet, gelenkt werden, hingeführt werden zu dir, unserem Gott. Wir wissen aus unserer Lebenserfahrung, wie wichtig das ist für unsere Seele, für unseren Geist, für alles, was uns ausmacht, dass wir auf dich, auf den Richtigen, auf den Entscheidenden sehen. Segne die, die heute uns Anteil geben am Auslegen der Worte, Anteil geben an ihrem Leben, Anteil an dem, was ihnen wichtig geworden ist, und tu uns durch diese Personen wohl. Danke für Hartmut Steeb, danke für Joachim Rohlack, danke für Vreni Theobald, danke für das Miteinander, das wir da erleben können. Wir preisen dich, unseren Gott. Wir danken dir, dass du das Große der Weltgeschichte in deiner Hand hast, dass du auch in diesen Augenblicken dein auserwähltes Volk Israel in der Hand hast. Du weißt um alle Militäraktionen, die in diesen Stunden laufen. Wir bitten dich um deinen Schutz, deine Bewahrung, deine Gnade, deine Führung. Und du hast auch das Kleine im Griff. Du hast auch uns im Griff. Mit unseren Lebenslinien, unseren Lebenskreisen. Und so beten wir dich an, den Alleinigen, den Wahrhaftigen, den lebendigen Gott. Herr Jesus Christus, gelobt seist du. Amen.
So, jetzt möchten wir natürlich unseren ersten Referenten noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Lieber Hartmut, kannst du schon mal Probe an dieses Pult stellen? Wenn ich so diese Beschreibung von Leben sehe in so Flyern, dann denke ich immer wieder, ist doch ein bisschen degradierend, ne? Wenn da so 70 Jahre auf 6 Zeilen zusammenschrumpfen. Aber deswegen dachte ich, wir lesen nicht noch mal vor, was da alles steht, das wissen die ja schon, sondern ich habe gedacht, wir machen das heute mal anders. Wir gehen in 10er-Schritten vor und du darfst immer kurz überlegen, was da jeweils war. Also, Hartmut Steeb mit 10 Jahren.
Da bin ich, glaube ich, in die Schule gegangen. Ich habe zwar, weiß jetzt zwar nicht, was ich gelernt habe, aber ich war da.
Und wo? Wo warst du da? Wo?
In Stuttgart, in der Jakobschule, in der zentralsten Schule in der Stuttgarter Innenstadt.
Also ein Schwabe.
Auf jeden Fall.
Wo war der Mann mit 20?
Mit 20 war ich natürlich in Stuttgart. Ist ja völlig klar. Mit 20 habe ich gerade mein Diplom gemacht.
Okay.
Also nicht angefangen zu studieren, sondern das Ende. Da bin ich Diplom-Verwaltungswirt geworden.
Warum macht man sowas?
Das heißt ja so, ne, wer nichts wird, wird Wirt. Wird. Ja, und das habe ich da gemacht. Ja. Ich habe Ausbildung bei der Stadt Stuttgart gemacht, im sogenannten gehobenen Verwaltungsdienst. Und es hat dann am Ende noch 2 Jahre Fachhochschule in Stuttgart. Aber ich durfte mit mittlerer Reife anfangen damals noch. Und da ich nicht so lange gerne in der Schule geblieben bin, hat man extra die Kurzschuljahre eingeführt. Und deshalb bin ich dann mit 15 schon nach 10 Schuljahren raus aus der Schule. Und dann 5 Jahre Ausbildung und dann war ich mit 20 fertig.
Eigentlich fertig, ne? Wo manche erst heute anfangen mit ihrer Ausbildung.
Da fangen die manchmal erst an zu überlegen.
Aber nochmal zurück, warum studiert man sowas? Warum war das dein Wunschberuf?
Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Vielleicht hat mein Vater da mitgespielt, denn als mein ältester Bruder überlegt hat, was er werden sollte, hat mein Vater gesagt, das Beste ist, du gehst zum Staat. In der freien Wirtschaft kann dir es passieren, du arbeitest und bekommst nichts. Beim Staat kann dir es passieren, du arbeitest nichts und bekommst trotzdem dein Gehalt.
Okay.
Er ging dann zur Deutschen Post. Und ein anderer Bruder ging dann zum Finanzamt. Dem wollte ich nicht folgen, weil ich habe in der Schule da schlechte Erfahrungen gemacht. Der war älter wie ich und war viel anständiger wie ich. Und da bin ich dann immer mit ihm verglichen worden. Da habe ich gesagt, dem läufst du nicht mehr hinterher. Und so bin ich dann in die Verwaltung gegangen. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich bin so mit 14, habe ich angefangen, Donnerstagnachmittag bin ich ins Rathaus gegangen, zu der Gemeinderatssitzung, Stadtratssitzung und habe zugehört, wie die da verhandelt haben. Und das hat mir Freude gemacht. Da habe ich mich so kommunal etwas engagiert und deshalb habe ich gedacht, da gehe ich mal hin zum was lernen.
Das war schon so ein bisschen vorgezeichnet. Was hat der Mann mit 30 gemacht?
Mit 30, da war ich dann im Berufsleben. Da war ich beim Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart. In der Finanzabteilung habe ich dort gearbeitet. Ich hatte mit 30 dann inzwischen natürlich auch, was heißt natürlich, also geschenkt Familie. Das war natürlich sehr schön. Ich habe mit 21 geheiratet. Später haben Kinder gesagt, ja, wir hätten so früh geheiratet. Das sage ich, nee, wir haben lang gewartet. Die Mutter hat 21 Jahre gewartet, ich 21 Jahre, sind 42 Jahre. Länger kann man ja eigentlich kaum warten. Und insofern war das dann ganz gut. Ich muss gerade mal überlegen, 1983 war das dann, glaube ich, als ich 30 war, wenn ich das noch so richtig weiß. Und da hatten wir dann, je nachdem, welche Zeit man 83 annimmt, also 4 Kinder, sage ich jetzt mal.
Okay. Und dann mit 40?
Ja, mit 40 war ich dann in der Tat bei der Evangelischen Allianz beruflich. Da war ich damals, hieß das im westdeutschen Bereich, Geschäftsführer, als dann die gesamtdeutsche Evangelische Allianz wurde, dann hat man mir einen neuen Titel verpasst. Mhm. Generalsekretär war, glaube ich, einer von der DDR übrig oder so. Und ja, war ich Generalsekretär der Evangelischen Allianz, war viel unterwegs, unter anderem vielleicht gerade auch in dem Jahr mal auf der Langensteinbachhöhe, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Müsste ich mehr nachdenken
als nur meine 10.
Ja, also ich habe nicht alles so genau im Kopf.
Aber von 30 bis 40 noch ein paar Kinder dazugekommen, ne?
Und ja, natürlich, sehr klar. Also
hast du Überblick?
40 war 1993, ja. Ist natürlich besonders wichtig gewesen, denn das war das erste Pro-Christ, das damals stattgefunden hat, wo ich auch gleichzeitig Generalsekretär von Pro-Christ war, weil ein Job allein reicht ja nicht aus. Nein, gab andere Gründe, das wäre jetzt zu viel, darüber lang zu philosophieren. Und in der Tat, 1993 ist unser neuntes Kind geboren.
Okay. Jetzt sind wir
die haben wir Priska genannt. Das sind 3 Tage nach Pro-Christ. Habe ich gesagt, das ist Pro-Christa, Priska.
Okay. 50?
Ja, da war ich schon wieder 10 Jahre älter. Hat sich dann immer so viel geändert. Es kam noch ein Kind dazu, ja. Weil bei 9 Kindern hat eine meiner Töchter zu meiner Mutter gesagt, aber 9 ist keine Zahl, oder?
Das ist also eine komische Zahl, ja.
Waren dann 10 und da sind wir sehr, sehr dankbar. Ja, und da war ich auch noch bei der Evangelischen Allianz angestellt. Da hatten wir gerade so die Expo hinter uns, Expo 2000 in Hannover. Ganz großes Projekt vielleicht.
Das Fisch,
ja nicht, ich habe mir das ja sagen lassen. Ich hätte auch mir Fisch gesagt,
ja, Fisch sagen.
Ja, Biologie war ich ganz schlecht, das ist ein Wal.
Der Wal.
Wal ist kein Fisch, ja, hat man mir erklärt. Ich habe es noch nie verstanden. Egal. Ja, das war da dann hinter uns und da hatten wir schon auch sehr viele gute, wichtige Erfahrungen gemacht, auch im internationalen Bereich. Das war sehr schön.
60?
Ja, 60 war dann 2013. Mhm. Was habe ich denn da Besonderes gehabt? Ich bin da 60 geworden. Ach, vielleicht war eine nette Sache. Da hat dann mein damaliger Vorsitzender dann den Eindruck gehabt, wir müssten den 60. Geburtstag in Berlin feiern, weil ich gerne auch, gebe ich zu, in Berlin war, auch manche Kontakte ja mit Politikern hatte. Und ich habe dann damals die Chance gehabt, so 30 Leute mit einzuladen auf das Schiff. Die haben ein Schiff dort gehabt, das war aber sehr begrenzt. Da sollte ich 30 Freunde einladen. Das war ein unmögliches Unterfangen. Weil wo fängt man an, wo hört man auf? Damals schrieb ich dann Volker Kauder, der war gerade CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender. Ich wüsste nicht, ob es anmaßend wäre, wenn ich ihn als meinen Freund bezeichnen würde. Mhm. Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der da oben gerade verhandelt, über Koalition damals auch, und wir da unten rumschibbern. Ich wollte ihn da gern einladen. Und dann kam er auch tatsächlich zum 60. Du warst wahrscheinlich auch dabei, ne? Auf dem Schiff. Und das war natürlich sehr eindrücklich, weil er dann erzählt hat, dass er gerade heute Morgen bei Angela Merkel gewesen sei. Und die habe ich gefragt, ob er heute Mittag rüberkommen könnte mal, um ein paar Sachen besprechen. Und dann hat er gesagt, nee, geht nicht, das sei bei mir Geburtstag. Naja, feiert denn am Montagmittag Geburtstag? Und dann hat er gesagt, ja, der steht von der Allianz. Ja, dann soll ich mal herzlich grüßen. Also das waren meine Grüße von Angela Merkel damals, die schon auch etwas eindrücklich waren, gebe ich ja zu. Ja, okay.
Unsere Begegnung bei der berühmten Ex-Bundeskanzlerin, seitdem habe ich ja einen Begriff von ihr, dass sie uns da im Allianzvorstand begrüßt hat, mit dem Satz, wahrscheinlich weißt du das auch noch, ich begrüße Sie, die Intensivgläubigen. Diese Formulierung, ja. Intensivgläubige, das fand ich eine scharfe Formulierung.
Ja, da gab es ja so ein...
Ja, da gab es
so eine Vorgeschichte. Hat sie mal was negativ über Evangelikale gesagt, da haben wir gesagt, müssen wir mal drüber sprechen. Und dann hat sie damals im Gespräch, dann im Kleineren, das war davor, gesagt, ja, also mir wolltet ihr erklären, was evangelikal ist. Das ist ja schwierig, das begreifen ja die wenigsten Menschen. Ja. Und er sagt, ja, ach, das weiß ich, das ist intensiv evangelisch, hat sie damals gesagt. Das war auch gut, intensiv gläubig ist noch richtig.
Ja, das war noch, ich fühlte mich irgendwie komisch als Intensivgläubiger, aber gut, wenn die Kanzlerin das so sagt, dann sei es so. Mit 70 sind wir jetzt fast der Gegenwart.
Ja, da habe ich dann einen Ruhestand genossen und das mache ich noch immer. Okay. Das ist sehr schön. Eine sehr schöne Zeit, wobei 70 für mich auch ein sehr eindrückliches Erlebnis war. Das heißt, da war ich schon 71.
Ja, aber zählt das? Zählt.
Ja, also okay. Aber weil meine Frau im November, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, im 26. November des Jahres 24 ist sie von jetzt auf nachher verstorben, wie man das ja öfter mal liest, plötzlich und unerwartet. Und das war natürlich schon ein Schnitt in mein Leben, das sehr spannend ist. Wobei ich inzwischen sage, nach einem gewissen Abstand, wir sollten uns ja nicht wundern, wenn jemand mit 70 abgerufen wird, weil doch klar ist im Psalm 90, unser Leben wird 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80, aber es kommt ja nicht immer hoch. Mhm. Man darf aber auch über 80 sein. Das ist kein Problem, muss man vielleicht beim Seniorentag sagen, weil der Mose, der diesen Psalm uns gegeben hat, hat vermutlich in der Wüstenzeit geschrieben und da war er auch schon über 80. Also er hat damals auch den Durchschnitt genommen, gesellschaftlich, statistisch so gesagt, 70, 80. Okay.
Danke, wir kennen dich ein bisschen besser. Das ist gut. Gute Voraussetzung für Hebräer 12. Und wir singen natürlich jetzt noch ein Lied, das wir an diesem Tag singen müssen, in Anführungszeichen. Jesus, wir sehen auf dich und dann freuen wir uns auf deine Bibelarbeit. Danke.
Ja, vielen Dank für die freundliche und ungewöhnliche Begrüßung. Die auch herausfordernd, das war wahrscheinlich der Test, ob ich selber schon wach bin und mitdenken kann. Und das ist sehr hilfreich. Und jetzt habe ich mich auch sehr gefreut an diesem schönen Lied von Peter Strauch, ja, der ja einige Jahre auch mein Chef war als Allianzvorsitzender. Ich werde ihm dann heute Nachmittag eine Mail schreiben und ihm sagen, wir haben mal wieder eines deiner wunderbaren Lieder gesungen. Da freut er sich nämlich dran, weil er sagt, ich höre immer meine Lieder nicht so oft singen. Wahrscheinlich bei der Freien Evangelischen Gemeinde singt man nicht so. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land, aber auf der Lahöhe gilt er was. Das wird ihn sicherlich freuen. Und nimmt dann da herzliche Grüße mit. Ja, wir reden von Jesus Christus, das ist schon deutlich geworden. Und er war ja ganz offenbar eine wirklich interessante Persönlichkeit. Also so von uns Menschen ein bisschen was zu hören, mag ja vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein, wenn man so auf die Biografien schaut. Aber er, der Wanderprediger, seine Jüngerschaft, die überraschenden und spannenden Wunder, wobei Wunder immer spannend und überraschend sind, weil man ja nicht damit gerechnet hat, nicht damit rechnet. Aber da waren auch die Streitgespräche mit den hohen Priestern, mit den Herrschenden seiner Zeit. Ganz offenbar gab es auch viele, viele spannende Predigten. Aber dann auch sein Blick für die Einzelnen und für die große Sache des Reiches Gottes. Beides hatte er ja im Blick. Aber dann ist es tatsächlich so, auch die aufregendsten Persönlichkeiten beenden irgendwann ihr Leben. Irgendwann geht's zu Ende. Und dann stellt sich ja die Frage, Bleibt irgendetwas als nachhaltige Wirkung, die vielleicht über so eine Sondersendung im Fernsehen rausgeht oder jetzt wie gerade bei Rita Süssmuth über den Staatsakt im Bundestag, der ja auch spannend ist natürlich, wird noch jene Persönlichkeit vielleicht noch ein bisschen, ja, so über ein, zwei Generationen hinweg kennen, die Leute noch so ein bisschen was von ihm wissen? Oder ist es einer Persönlichkeit vergönnt, eine mittelfristige oder gar langfristige, auf Dauer bleibende Bewegung in Gang zu setzen? Also ich würde immer gerne noch ein wenig mehr mit den Zeitzeugen von Jesus darüber reden, mich unterhalten mit ihnen und fragen, wie war das denn eigentlich nach diesem überraschenden Tod und der unerwarteten Auferstehung von Jesus Christus? Wie kam es denn eigentlich dazu, dass aus diesem Leben heraus dann eine solche Bewegung instand gesetzt wurde, die wir heute Kirche nennen, christliche Gemeinden? Eine einzigartige Wirkungsgeschichte, die ja bis heute andauert, fast 2000 Jahre später, die hinreicht bis zur christlichen Gemeinde, auch zu uns heute. Die Jünger von Jesus Christus, also die, die so ganz besondere Einladungen zum persönlichen internen Kreis von ihm erhalten hatten und diese angenommen haben und ihre Lebensschicksal an das Seine gebunden hatten, die überzeugt waren von ihm und seinem Auftreten und seiner Sendung, seiner Göttlichkeit, die waren ja, als Jesus plötzlich und unerwartet abgerufen wurde, schlecht, ja, richtig verstört waren, ging es denen ja, vermute ich jedenfalls. Verständlich, der Führer wird verhaftet, verhört, hingerichtet, aus. Der Karsamstag, also denken Sie heute mal in 5 Wochen an diesen Tag, was das eigentlich für ein Tag war, so zwischen Jesus am Karfreitag, gestorben, gekreuzigt und dann der Auferstehung am Sonntag. Aber ja, das hatten die ja nicht im Blick. Also wir wissen das heute am Karsamstag, dass morgen Ostern ist und wir uns schon drauf freuen können. Aber die hatten es ja nicht im Blick. Zwar hatte Jesus ihnen das vorausgesagt, aber es war wahrscheinlich zu der damaligen Zeit, als Jesus ihnen das gesagt hatte, so weit entfernt von der Wirklichkeit des Alltags, dass es sich offenbar bei keinem einzigen der Jünger festgesetzt hatte. Es war jenseits denkbarer Realitäten. Für die Jünger war der Karsamstag totales Chaos. Der Chef war weg, nimmer wiedersehen. Seine Sendung nahm so abrupt ein Ende, alles war aus. Dabei hatten sie ja ihren Beruf für Jesus an den Nagel gehängt. Sie haben ihren Familien viel zugemutet. Meist waren sie irgendwie unterwegs mit Jesus. Gehalt? Fehlanzeige vermutlich. Irgendwie haben sie trotzdem überlebt. Aber jetzt, Samstag, äußerlich konnten sie gar nichts unternehmen. Da war Ruhe angesagt am Sabbat. Da konnte man nicht irgendwelche Tätigkeiten machen. Aber innerlich waren sie am Tiefpunkt niedergeschlagen, traurig, hoffnungslos. Alles war zusammengestürzt, depressiv, aller Träume beraubt, alles zusammengestürzt wie ein Kartenhaus. Wie sollen sie sich jetzt neu orientieren? Was soll jetzt eigentlich werden? Und keiner erinnerte sich daran, dass Jesus davon gesprochen hat, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Und darum gab es keine Durchhalteparolen. Haltet doch mal jetzt die 1-2 Tage durch. Offenbar gab es das nicht. Aber dann ging es ja Schlag auf Schlag. 24 Stunden später erscholl die Nachricht, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt, er. Jesus kam auch selbst zu ihnen. Er besuchte sie. Er kam unangemeldet. Unterschied zum Seniorentag, da sollte man sich anmelden, gell? Aber er war plötzlich da und dann verschwand er genauso ominös wieder, wie er gekommen war. Und das geschah öfter, bis zu jenem Tag, an dem er sich endgültig verabschiedete. Aber er ging jetzt einfach weg, er reiste nicht ab, er starb auch nicht noch einmal, sondern er wurde ihren Augen, ihren Wahrnehmungen einfach entzogen. Himmelfahrt. Und dann, 10 Tage später, wurden sie ausgerüstet mit einer Kraft, die sie bisher nicht kannten. Mit einem Mut, der ihnen zuvor reichlich abhanden gekommen war. Und mit Gaben, die ihnen sehr fremd waren. Der Heilige Geist nahm sie in Beschlag. Der Heilige Geist, den kann man ja eigentlich nicht erklären, aber er ist der, von dem Jesus sagt, dass der Vater und er, also Gott selbst, in Menschen seines Herzens Wohnung nehmen möchte. Und dann kamen ja Tausende zum Glauben an Jesus Christus, mehr als zu seiner Lebenszeit. Immer mehr kamen dazu. Viele hatten während der Lebenszeit von Jesus ihn wahrscheinlich da und dort erlebt, waren auch vielleicht fasziniert, manchmal jedenfalls. Manchmal fanden sie ihn toll, dann auch wieder nicht. Jetzt aber, nachdem die Jünger von Jesus sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung im Zusammenhang darstellten, gingen ihnen die Augen und das Herz auf. Aber dann umnahm auch die Sorge der Herrschenden zu, dass das alles aus dem Ruder laufen würde. Diskriminierung, Desinformation, Verfolgung folgten. Aber auch solche, die vielleicht die Chance zum Überleben nur in der Flucht sahen, durch solche wurde das Zeugnis von Jesus Christus in alle Lande getragen. Und dann entstanden Gemeinden in Judäa, im ganzen heutigen im heutigen Nahen Osten. Es wird uns in der Apostelgeschichte dann berichtet, die erste Gemeinde in Europa, in Philippi. Und wahrscheinlich parallel dazu oder kurze Zeit später, vielleicht nur weniger spektakulär, aber auch in Ägypten und in Nordafrika, in Indien. Und wir sind dankbar für die Aufzeichnungen aus der damaligen Zeit, die wir noch haben und die uns im wichtigsten Buch der Weltgeschichte im Neuen Testament in der Bibel durch Gottes Geist inspiriert, die wir haben, diese Berichte. Und nun sind wir ja am Ende des zweiten Monats des Jahres 2026. So irgendwo auf der nördlichen Halbkugel, in Europa, in Deutschland, in Baden, auf der Langensteinbacher Höhe. Und hier versammeln sich Christen, die an diesem Jesus Christus festhalten, die unter dieser Überschrift Blickwechsel Jesus sehen, hierher gekommen sind. Das ist doch völlig ungewöhnlich, dass sich diese christliche Bewegung über 2000 Jahre gehalten hat. Manchmal denke ich, wir sollten einfach nochmal innehalten und darüber staunen, was da geworden ist. Welche Bewegung kann denn das von sich sagen? Aber bei uns herrscht ja eher Krisenstimmung. Natürlich nicht hier auf der Lahöhe. Auf der Lahöhe gibt es keine Krisen. Da hat man ja eher den Eindruck, wenn wir hierher kommen, das ist dann so dem allgemeinen Trend entgegengesetzt eine echte Oase. Eine Oase der Gemeinde Jesu. Hier kommt man zusammen, um wieder Ruhe zu finden, aufzutanken, ermutigt zu werden. Aber in der Welt sieht es ja anders aus. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde 2023 geschrieben, dass sich die Kirchen in einem Mahlstrom der Säkularisierung befinden. Also das nicht mehr aufzuhaltende Zermalmen der Kirchen oder auch so als Kipppunkt genannt, ich sag's mal mit meinen Worten, von nun an ging's bergab. Das ist die Krisenstimmung eigentlich im Blick auf die Kirchen. Der Gang in die Minderheit ist eingeschlagen. Das wird ja vor allem daran deutlich, dass sich nur noch weniger als die Hälfte unserer Bevölkerung ausmachen lassen als Kirchenmitglieder. Wohin geht die Reise? Was wird aus den Kirchen, die ja nicht nur Versammlungen von Christen waren und sind, sondern deren Strahlkraft in der Tat über Jahrhunderte hinweg auch die Gesellschaft mitgestaltet hat? Sie haben auch das Wertegerüst für ein gelingendes Miteinander geliefert. Vieles von dem, was uns heute so selbstverständlich ist, geht auf christliche Initiativen zurück. Ich war gestern Abend beim Wechsel eines Geschäftsführers der Freien Evangelischen Schule Stuttgart. Schulen ist ein Ergebnis christlichen Denkens und christlicher Initiative. Krankenhäuser, Universitäten, Witwen- und Waisenversorgung bis hin zu Gewerkschaften, bis hin zum Roten Kreuz und dem Tierschutz, bis hin zu den von der UNO 1948 verkündigten allgemeinen Menschenrechten und zu den Grundrechten unseres Grundgesetzes. Welche Auswirkungen wird es haben, wenn die Kirchen ihren prägenden Einfluss verloren haben werden? Aber nun sind wir ja heute zum Blickwechsel eingeladen. Wir wollen nicht auf die bisherigen Entwicklungen rings um uns herum schauen, sondern unseren Blick auf diese einzigartige Persönlichkeit richten, auf Jesus Christus. Denn der Blick auf ihn, die Ausrichtung unseres Lebens im Gehorsam des Glaubens, das bedingungslose Vertrauen auf den lebendigen Gott, Das ist die echte Alternative zu einem Leben der Bedrückung und der Sorge, der Angst und der Verzweiflung. Und dazu lesen wir aus Hebräer 12 die ersten drei Verse. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ich erkenne in diesem Text die Einladung zu einem dreifachen Blickwechsel, einem dreifachen Weg. Wobei mir wahrscheinlich zum ersten Mal in der Vorbereitung deutlich geworden ist, dass dieses Wort weg, je nachdem, wie man es ausspricht, sehr unterschiedlich zu verstehen ist. Kommen wir noch zurück. Zuerst weg mit den Sorgen. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert uns dazu auf, dass wir alles ablegen sollen, was uns beschwert. Ja, was beschwert uns, was behindert uns, was führen wir als Ballast so alles mit? Ein ganz wesentlicher Beschwer ist doch all das, was uns Sorgen macht. Ich habe gedacht, das ist doch ein Wort für uns Senioren. Ich gehöre ja auch zu diesem Verein, obwohl mir jetzt immer nicht so ganz klar ist, wann es eigentlich anfängt. Aber plötzlich ist man mittendrin. Und man kann sich als junger Mensch gar nicht vorstellen, dass man mal so alt wird und wie das dann sein wird. Und heute denken wir, warum ist man alt? Man ist doch eigentlich gar nicht alt. Es sind ja junge, frische Persönlichkeiten hier. Aber einer meiner Brüder sagt immer, es gibt keine alten Menschen, es gibt nur Menschen mit etwas längerer Jugendlichkeit. Aber gibt es jemand unter uns, der keine Sorgen hat, der keine Sorgen kennt? Man sagt ja zwar so, Menschen im Alter würden so wie die Kinder, wobei ich immer nicht so richtig weiß, ob das so stimmt und ob das vielleicht eher beleidigend gemeint ist, aber wenn man natürlich die Worte von Jesus im Ohr hat, dass wir werden sollen wie die Kinder im Glauben, dann ist das ja etwas von Frische und ermutigend. Aber ehrlich gesagt, darin unterscheiden sich dann doch die Senioren, glaube ich, von den Kindern, dass sie eben nicht mehr so sorgenlos in den Tag gehen, sondern sie sorgen sich um vieles. Sie sorgen um unsere Gesundheit. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr bei den Ärzten verbringt und in den Wartezimmern. Ich sage manchmal scherzhaft, wir Senioren seien ja dazu da, die Wartezimmer der Ärzte zu füllen. Bei mir ist das jedenfalls durchaus zunehmend auch der Fall. Gegenüber früher jedenfalls. Aber da war im vergangenen Jahr dann der kleine Eingriff mit den drei Stents in den Herzkranzgefäßen. Jetzt im Januar so ein kleiner Bandscheibenvorfall, freilich so schmerzhaft, dass ich häufig beim Orthopäden war und mir gerne Spritzen geben ließ, samt Magnettherapien. Und jetzt bin ich zweimal in der Woche bei der Physiotherapie, die nehme ich gerne in Anspruch und habe da mal die ganzen Termine schon gemacht, weil ich sonst sowieso nichts tun würde. Also ist am besten, man macht die Termine gleich fertig. Naja, dann wissen wir doch, dass die wenigsten Menschen sterben ja an strotzender Gesundheit. Also was wird alles noch kommen an Krankheitsnöten? Und dann gibt es ja um uns herum ständig diese Nachrichten, was man alles zur Vorsorge tun soll und was man besser nicht essen soll, weil es doch negative Nebenwirkungen haben könnte. Und vielleicht überlegt ja gerade in diesen Tagen mancher, ob er nicht doch noch schnell ein paar Zahnarzttermine macht, bevor man dann der Zahnarzt vielleicht auch noch selber bezahlen muss und die Krankenkassen sich da ganz zurückziehen. Wird zwar jetzt negiert, aber so ist es meistens mit diesen Nachrichten. Zuerst werden sie geleugnet und nachher stellen sie sie als Wahrheit raus. Und wir erinnern uns wahrscheinlich auch noch an die sogenannte Corona-Pandemie, wo ja ein ganzes Volk in Angst versetzt wurde, dass man sich anstecken könnte, dass man andere anstecken könnte, dass man elendig zugrunde gehe, wenn man sich nicht impfen lässt. Es unverantwortlich sei, sich mit anderen überhaupt zu treffen. Ach, die Sorge um unsere Gesundheit. Und da ist die Sorge um unsere Angehörigen, Ehepartner, Kinder, ihre Familien, die Enkel. Wie werden sie zurechtkommen in dieser Welt voller Veränderungen und Unsicherheiten? In unseren Jahren hat sich ja noch wie noch nie in der Menschheitsgeschichte die Sorge breit gemacht, es sei völlig unverantwortlich, in diese Welt hinein noch Kinder zu zeugen, bis zu dem absurden Gedanken, wir sollen doch auf Kinder verzichten, damit das Klima besser erhalten bleibt. Ich sage ja immer, das wäre ein voller Erfolg, das ist die beste Nachricht. Also wenn wir das 100 Jahre durchhalten, dann haben wir das beste Klima der ganzen Welt und der ganzen Weltzeit. Die Frage ist natürlich nur, für wen eigentlich, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon wahrgenommen habt, in Deutschland 2025, so wenig Kinder wie 2025 in Deutschland geboren wurde, wurden nie zuvor in den 80 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Naja, und dann kommt für Christen doch auch die Sorge um die christliche Gemeinde. Wird sie ihre innere Ausrichtung behalten können? Es geht ja nicht nur quantitativ mit den Kirchen und ihren Mitgliedern im Lande bergab, es droht doch auch längst die Verführung mitten aus der Gemeinde heraus. Wird das Evangelium noch rein und lauter verkündigt? Oder wird sich die Gemeinde Jesu einfach den Zeitmeinungen anpassen? Wird am Ende die Kirche nur noch eine der vielen NGOs sein, also der Nichtregierungsorganisationen, soziale Institutionen? Und wird es noch schwerer werden, wenn dann wirklich es schwieriger wird, für christliche Positionen einzustehen? Wird sie sich bewähren in den Herausforderungen der Verfolgung? Jedenfalls die Zahl der Anschläge auf christliche Gemeinden und christliche Versammlungen steigt auch in unserem Land unaufhörlich weiter an, wenn auch noch auf relativ geringem Standard. Und dann kommt natürlich auch die Sorge um die Welt, um unsere Gesellschaft. Ich habe ja schon angedeutet, diese kräftige Angstmacherei, das Katastrophenszenario, Corona, Umwelt, Klima, Krieg. Neuerdings wollen uns ja die Politiker einreden, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Hat manchmal fast den Eindruck, sie sehnen sich nach einem dritten Weltkrieg. Kommt der? Wird er kommen? Und dann gibt es auf der anderen Seite die seltsamen Durchhalteparolen, die mehr mich an das Einlullen erinnern. Da nimmt man die wirtschaftliche Talfahrt, die Zunahme der Arbeitslosigkeit, die Unsicherheiten der Energieversorgungen, die Warnungen aus der Landwirtschaft, die Insolvenz und die Inflation nicht ernst, auch das auf uns zukommende Rentendesaster, die Unsicherheiten der Kranken- und Pflegeversicherung und vor allem der Fachkräftemangel, gerade auch in den medizinischen und pflegerischen Berufen. Ich sage dazu ja auch manchmal so ein bisschen ironisch, ne, dass es ja auch kein Wunder ist, dass die seit 60 Jahren nicht geborenen Kinder nun trotzdem nicht als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Also der Fachkräftemangel auch eines der vielen selbst herbeigeführten Probleme mit Langzeitansagen. Aber wir können doch lange weitermachen. Die Sorgen, berechtigte, überflüssige, eingehämmerte, notwendige Sorgen ohne Ende. Lasst uns die Sorgen wegtun, ablegen, sagt uns das Bibelwort. Aber wie macht man denn das? Wie geht das? Wie kann man das realisieren? Wie kann man das verantworten? Ich denke, die Sorgen ablegen können wir, wenn wir uns ernstlich mit der Situation befassen, in der wir in dieser Welt leben. Wir alle haben uns doch nicht selbst dafür entschieden, in diese Welt zu kommen. Ich habe jedenfalls noch keinen kennengelernt. Sondern wir haben uns hier vorgefunden. Das Leben ist uns geschenkt. Wenn wir das zu Ende denken, dann kann man sagen, der lebendige Gott hat dafür gesorgt, dass wir in dieser Welt leben. Er hat es gewollt, dass wir hier sind. Und wir alle haben nicht nur nichts zu unserer Geburt beigetragen, wir haben auch alle diese Welt nicht geschaffen. Keiner von uns war doch dabei, weder bei der Planung noch bei der Erschaffung. Wir sind beauftragt, diese Welt zu bebauen und zu beherrschen, sie zu gestalten, sie bebauen, bewahren. Aber das können wir nur dann richtig tun, wenn wir auf den schauen, der das alles gewollt und geplant und geschaffen hat und von ihm Weisung erteilen lassen, wie es geht. Dabei will ich eins besonders betonen, ist mir besonders wichtig, er hat diese Welt vollkommen geschaffen und von Anfang an alles ganz gewiss überschaut. Er hat genügend Ressourcen zur Ernährung gegeben. Der Schöpfer hat alles geschaffen, was seine Geschöpfe irgendwann brauchen. Er hat als erstes Wort an die Menschen gerichtet, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Manchmal denken die Leute, das hätte er irgendwie nicht so rüber geschaut, hat er vergessen zu sagen, dass sie aber darauf achten sollen, dass es ja nicht zu viel werden? Ich glaube ganz gewiss nicht. Darum müssen wir uns zum Beispiel nicht ängstigen, was uns ja auch immer wieder als Angst eingeredet wird, dass es einmal auf dieser Welt so viele Menschen geben könnte, die diese Welt nicht ernähren könnten. Er hat seine Zusagen gegeben. Er hat auch seine Zusagen gegeben, dass solange die Erde besteht, nicht aufhören werden, Frost noch Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der Blick auf den Schöpfer befreit davon, sich Sorgen zu machen und sich Dinge auf die Seele zu laden, für die wir nicht verantwortlich sind und die wir nicht in der Hand haben. Ich erinnere gerne an ein paar Gottesworte, für das in besonderer Weise, die das in besonderer Weise deutlich machen. Blick auf die Gestaltung unseres Alltags und der Lebenslänge. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Seht doch die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Oder im Blick auf unsere Leistungskraft und den wirtschaftlichen Erfolg, das Wort aus Psalm 127, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Das habe ich immer gerne mal als Andacht genommen bei so christlichen Sitzungen, Tagungen. Das ist aber eine schwierige Geschichte. Also, aber im Blick auf die geistliche Ausrichtung und im Verhältnis zur Sorge ums Alltägliche, da sagt Jesus, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Und dann auch im Blick auf die mögliche Verfolgungssituation, auf die wir uns vorbereiten sollten. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jeder Stunde gegeben wird, das redet. Heute muss man immer ein bisschen aufpassen. Man kann alle biblischen Maßstäbe und Grundsätze auch missverstehen. Und darum will ich vorsichtshalber darauf hinweisen, dass Sorglosigkeit nicht Verantwortungslosigkeit bedeutet. Dort, wo wir Aufgaben von Gott und von Menschen bekommen haben, sollen wir natürlich sorgsam, da klingt ja das Wort Sorge mit, und engagiert diese Aufgaben auch erfüllen. Ich will beispielhaft mal ein Wort aus 4. Mose 18, Vers 7 nennen, an Aaron, den hohen Priester, gerichtet. Du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt Sorge tragen um euer Priestertum, dass ihr dient in allen Verrichtungen am Altar und hinter dem Vorhang. Oder dass Paulus Bericht über seine Sorgen, zum Beispiel in 2. Korinther 11, 28, wo er schreibt, außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für die Gemeinden. Oder an seinen Mitarbeiter Timotheus gerichtet, lasst nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung des Rates der Ältesten. Das lass deine Sorge sein. Damit gehe um, auf das dein Fortschreiten allen offenbar werden. Also, wir sollen ablegen, was uns beschwert. Dieses falsche, unnötige Sorgen, das so tut, als ob wir alles erledigen müssten und regeln müssten und so tun, als ob es Gott nicht gäbe, der doch alles wirkt. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass wir uns gar nicht Sorgen machen sollen oder dass Sorgen immer falsch sei und dass wir gar keine Sorgen haben dürften. Aber Gottes Wort ruft uns dazu auf, die richtigen Relationen zu sehen und die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Das bekannte Wort aus Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Und dadurch wird auch deutlich, dass es natürlich neben den Sorgen noch viel unnütziges Gepäck geben kann, das wir mit uns führen. Dinge, die uns hindern, ganz auf Gott ausgerichtet zu sein. Ich nenne die jetzt mal die berühmten Auch-Dinge. Ja, wir wollen schon Jesus nachgehen, wir wollen schon ihm nachfolgen, aber wir wollen uns schon auch selbst gut gehen lassen. Und wir suchen schon auch den Reichtum. Wir wollen schon auch die Lust. Wir wollen schon auch, dass es uns bequem geht, die Bequemlichkeit. Ich habe nochmal über dieses Wort aus Matthäus 6,33 nachgedacht mit dieser Priorität, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da könnte man ja denken, das heißt dann, und als zweites dann dürft ihr um alles andere sorgen. Aber in allen Übersetzungen, die ich nochmal zur Kenntnis genommen habe, steht überall dann drin, in der Sache, alles andere wird euch zufallen. Das heißt, ihr sollt nicht eine To-Do-Liste machen, jetzt machen wir erst das Reich Gottes und dann die nächsten fünf anderen Sachen. Nein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ist ein Ausschließlichkeitsanspruch. Ihr müsst nur nach dem Reich Gottes trachten, das andere alles könnt ihr hinten anstellen, könnt ihr vergessen, das ist nicht notwendig für euer Leben. Ihr müsst euch nicht um das Übrige sorgen. Aber was machen wir jetzt mit den Sorgen? Ich glaube, der Petrus hat es am deutlichsten beschrieben. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir werden die Sorgen also nicht los, indem wir sie kleinreden. Wir werden sie auch nicht los, indem wir so tun, als existierten sie nicht. Wir werden sie nicht los, indem wir sie unter den Teppich kehren. Wir werden die Sorgen nur los, wenn wir sie ihm anvertrauen, ihm zuwerfen. Weg mit den Sorgen, leg sie Jesus hin und weg mit allem unnützen Ballast, den du mit rumträgst. Und darum ein zweites, weg mit der Sünde. Lasst uns die Sünde ablegen, die uns beständig umstrickt. Was ist eigentlich diese Sünde, die uns den Atem raubt, die uns bestimmt, die uns fesselt? Ich denke, es geht um diese Ursünde, die uns gefangen hält. Ich will es so sagen, Gott hat auch diese Welt geschaffen. Gott hat dem Menschen das Leben gegeben und dann ist es ja geschehen, dass dieser Mensch sich gegen Gott auflehnt. Er will autonom sein, er will sein Leben selbst bestimmen. Er will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Er will sich das nicht einfach nur von Gott sagen lassen. Und das ist die pure Rebellion gegen Gott. Das ist der Sündenfall. Der Mensch will sich zu Gott emporheben, mit Gott auf Augenhöhe sein. Ihr werdet sein wie Gott, dieses Urversprechen des Teufels, der Schlange, verbunden mit dem in den Menschen gesetzten Urzweifel am Wort Gottes. Wisst ihr, was der Teufel, der Satan, die Schlange zu Eva gesagt hat? Sollte Gott gesagt haben? Die Geschichte Gottes, die uns in 1. Mose 3 berichtet ist, die Geschichte Gottes mit den Menschen, dieser Super-GAU der Menschheitsgeschichte, Rebellion gegen Gott, der Zweifel an Gottes Wahrheit, an Gottes Aufrichtigkeit, an Gottes Liebe, die Rebellion gegen Gott, den Schöpfer. Wegen dieses Aufstandes hat der Mensch das Paradies verloren. Deshalb wurde aus Harmonie Disharmonie, aus Freundschaft Feindschaft, aus Liebe Hass, aus Frieden Streit. Das ist tatsächlich der Super-GAU der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das so bestimmt oder mitbekommen habt. Das bestimmt ja auch unsere gesellschaftliche Situation. Ihr merkt, ich will immer wieder auch diesen aktuellen Bezug in die gesellschaftliche Situation reinnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Berliner Schloss ist doch wieder aufgebaut worden. Und auf Berliner Schloss, das sollte ja das alles in der Originalfassung wieder sein. Und deshalb auch die vom preußischen König damals festgelegte Inschrift oben auf der Kuppel, eine Mixtur aus Apostelgeschichte 4,12 und Philipper 2,10. Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, und das ist jetzt ein bisschen in der Tat Mixtur, zu Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Diese Gottesworte aus dem Neuen Testament, die provozieren, die bereiten Schmerzen, die waren auch damals schon das Salz mitten im Prunk. Und das konnte man natürlich und wollte man so nicht haben, aber jetzt hat man sich entschlossen, alles wieder so aufzubauen und nun steht dort im sogenannten Humboldt-Forum eine Tafel, da heißt es dann so im eindeutigen Soziologendeutsch oder Politsprech, der König behauptete mit der Inschrift einen Allgemeingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums. Die im Humboldt-Forum beheimateten Institutionen erkennen darin deren gesellschaftliche Problematik und setzen sich damit in der Programmarbeit kritisch auseinander. Das ist ein bisschen komplizierte Formulierung, damit es nicht gleich jeder versteht. Das klingt doch aber wie in den Ohren, wie Lukas 19, Vers 14. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das ist nichts anderes als der Kampf um die Frage, wer das Sagen hat. Zwar geht es hier jetzt um die gesellschaftliche Frage und welchen Stellenwert dort Gott noch einnehmen darf, aber es ist doch ein Symptom dafür, wie unser Denken bestimmt ist. Der Bundeskanzler hat ja in seiner Neujahrsansprache gesagt, nachdem er so einige Herausforderungen angezeigt hat, ich zitiere ihn, wir haben es selbst in der Hand, jede dieser Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Aus meiner Sicht ist das die verheerende Botschaft. Der Glaube, wir schaffen das alleine. Nein, wir haben es eben nicht selbst in der Hand. Dachten wir nicht, dass die frühere DDR-Parole, ich weiß nicht, wer die noch kennt, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, dass das eigentlich seit 1989 irgendwie obsolet wäre. Damals haben übrigens schon reife Christen gesagt, nein, nein, das ist ganz anders. Ohne Sonnenschein und Gott geht die LPG bankrott, die landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft. Und heute müssen wir doch sagen, wir spüren es doch in unseren Tagen, wie unsere Gesellschaft bankrott geht, weil sie immer mehr Menschen von Gott abwenden und sie ihn nicht mehr bestimmen lassen. Und das gilt natürlich nicht nur für unser Volk, das gilt für unser eigenes Leben. Wir halten uns doch selbst für klug, für stark, für durchsetzungsfähig. Wir lösen unsere Probleme doch selbst, Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, manchmal bis hin zur Selbstbeweihräucherung, bestimmen uns doch. Und das ist die Ursünde, die uns ständig umstrickt. Auch, dass wir uns als sogenannte mündige Christen selbst das Urteil zutrauen, was recht und gut ist. Diese Urversuchung des Menschen, sollte Gott gesagt haben, wird ja gut ist. Diese Urversuchung des Menschen, sollte Gott gesagt haben, wird ja heutzutage in unseren kirchlichen Kontexten heute noch zugespitzt mit der Formulierung, sollte Gott es wirklich so gemeint haben, wie er das gesagt hat? Weg mit der Sünde, weg mit der Gottlosigkeit, weg mit der Eigensucht. Und darum noch als drittes den Blick auf die Alternative. Und jetzt wird dieses Weg plötzlich zum Weg. Ist das gleiche Wort, nur anders ausgesprochen und mit einem Großbuchstaben. Weg mit Jesus. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Es genügt nicht, die Sorgen und die Sünde einfach abzulegen, fallen zu lassen und zu vergessen. Wir brauchen einen echten Blickwechsel, eine Alternative. Wie können wir denn leben? Woher kommt die Orientierung für unser Leben, die Anleitung zum Gelingen? Wer gibt sie uns? Schaut auf Jesus Christus, sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes und sagen wir ja heute auch mit diesem Thema. Wer ist dieser Jesus Christus? Das ist jetzt wahrscheinlich eine völlig überflüssige Frage, weil ihr das alle wisst und ja Erfahrungen mit ihm habt, oder die meisten wahrscheinlich. Und es wäre natürlich jetzt nicht nur ein Blick auf eine Bibelarbeit, ein Thema, wer ist Jesus Christus, da könnte man ein Jahresprogramm damit gestalten. Tut ihr ja eigentlich auch. Aber ich versuche nur ein paar Sachen hinzuweisen. Ich versuche mir immer die Geschichte Gottes mit den Menschen so ein bisschen einfach vorzustellen. Ich bin ein einfaches Gemüt. Ich habe ja vorher gesagt, ich war nicht so arg lange in der Schule und bin auch froh drum. Musste dann später ein bisschen nachholen mit den Elternversammlungen und dann durfte ich auch mal noch Vorsitzender der Schulkonferenz sein und so. Wenn man so viele Kinder in der Schule hat, dann kam das auch mal noch. Aber ich brauche es immer einfach, so ein einfaches Denkvermögen. Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat dem Menschen das Leben gegeben und dann ist es geschehen, dass sich der Mensch gegen Gott auflehnt. Er will autonom sein, er will sein Leben selbst bestimmen, er will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Er will sich das nicht einfach nur von Gott sagen lassen. Pure Rebellion gegen Gott. Und das Ergebnis hatte ich schon ganz kurz angeschnitten, wir haben das Paradies verloren. Aber Gott hat sich nicht damit abgefunden. Er hat sich nicht enttäuscht zurückgezogen. Er hat das Scheitern des Paradieses nicht einfach akzeptiert. Nein, seit jenem Tag hat der lebendige Gott immer und immer wieder neu begonnen und die Menschen in seine Nachfolge gerufen. Gott will nicht zusehen, wie der Mensch auf seinen eigenen Wegen kaputt geht. Und deshalb überlegen Gott der Vater und Gott der Sohn, wie dieses selbstgewählte Unheil des Menschen gestoppt werden kann. Ich sag's mal so, Jesus leidet mit dem Vater unter der Gottlosigkeit der Menschen. Und nun kann man eigentlich die ganze weitere Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie uns in der Bibel von 1. Mose 4 an beschrieben ist, so eindrucksvoll auch berichtet ist, man kann sie eigentlich unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es die Geschichte des den Menschen suchenden Gottes ist. Jesus leidet mit dem Vater unter der Gottlosigkeit der Menschen. Er äußerte sich dazu. Aber seine Äußerung war kein harmloser Diskussionsbeitrag. Im Philipperbrief schreibt Paulus von diesem Jesus, auf den wir schauen, er entäußerte sich. Er gab sich selbst auf. Er verlässt den Platz beim Vater und kommt in diese Welt. Entäußern bedeutet eigentlich sich entleeren. Er gibt sich heraus aus der Göttlichkeit und hinein in unsere Menschlichkeit. Gott der Vater und Gott der Sohn sind eins, auch wenn sie nicht das Gleiche tun. Gott der Vater bleibt in dieser für uns unbeschreiblichen und unvorstellbaren Herrlichkeit. Aber der Sohn kommt in diese Welt an Gebärden als ein Mensch erfunden, so die alte Luther-Übersetzung. Er kommt vom Himmel herab auf die Erde und wird wirklich Mensch, Mensch, so wie du und ich. Ihr alle kennt wahrscheinlich ja auch die großartige Erzählung von Jesus vom sogenannten verlorenen Sohn in Lukas 15. Kann man sie nachlesen. Der Sohn, der sich vom Vater verabschiedet, seine Gaben, das ihm anvertraute, ohne Bindung an den Vater verausgabt, sein Leben selbst gestaltet, aber dabei elendlich scheitert. Ausgezehrt, aber bußfertig, kommt er zu Hause an und wird dann vom Vater aufgenommen. Wir wissen, der ältere Sohn, der ärgert sich darüber. Ist ja eigentlich nicht die Geschichte nur vom verlorenen Sohn, sondern von den beiden verlorenen Söhnen. Aber eigentlich muss man sagen, es ist noch nicht mal die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Es ist die Geschichte vom liebenden Vater. In meiner Vorstellung von der ersten Minute an, wie der verlorene Sohn aus dem Haus geht, steht der Vater sozusagen auf dem Balkon und schaut hinaus und wartet drauf, bis der Sohn endlich heimkehrt. Und als er kommt, dann rennt er dem ja entgegen. Und ich sage einfach, der Sohn Jesus Christus ist der dem Menschen entgegeneilende Gott, der ihn zurückholt ins Vaterhaus Gottes. Er bringt uns heim. Das allein ist unser Heil. Dabei allein werden wir heil. Und da steht ja, er nahm Knechtsgestalt an. So schreibt Paulus an die Philipper weiter. Er hat es getan. Er hat alles für uns gegeben. Er hat für uns gedient. Er ist für uns gestorben. Ich habe vor 39 Jahren meine erste Flugreise gemacht, ist mir vorher nicht eingefallen, hätte auch irgendwo reingepasst, gell? Sie ging nach Singapur, wunderschöne Stadt, also ganz herrlich, so fast so schön wie die Langensteinbacher Höhe. Und dort darf man ja nichts wegwerfen. Wenn man dort was wegwirft, dann kostet das eine saftige Strafe. Aber nun geschieht es in diesem touristisch überlaufenen Ort eben doch, dass sich da manche unbemerkt ihres Abfalls entledigen. Und jetzt stelle ich mir so einen echten Singapurianer vor, der das nicht mit ansehen kann, weil er doch die absolute Sauberkeit gewohnt ist. Er nimmt eine Schubkarre, lädt allen Schmutz und Dreck auf, wie bei uns so bei einer Waldputzaktion, und fährt den Dreck weg. Und dabei wird er erwischt. Und weil für diesen weggeworfenen Abfall noch keine Strafe bezahlt ist, wird er zur Kasse gebeten. Und das Erstaunliche, er zahlt. So ist Jesus Christus. Er nimmt allen Dreck der Welt auf sich und bezahlt auch noch dafür. Nicht der, der das Unheil herbeiführt, sondern der, der es abwendet, trägt die Folgen. Und dann ist der Dreck wirklich weg. Die Schuld bezahlt, die Beziehung geheilt. Dann sind wir schuldlos wegen Jesus. Und darum sehen wir auf zu ihm. Er zerbricht die Mächte der Sorgen und der Sünde, die uns ständig umstrickt, indem er sie auf sich nimmt. Er nimmt sie weg. Ich verdichte es nochmal gern mit einer biblischen Geschichte, obwohl ich weiß, dass die Zeit jetzt dann gleich zu Ende ist. Aber du sagst ganz ruhig, es ist ganz lieb hier. Ihr kennt doch Barabbas, ne? Barabbas. Jener Gefangene, der bei Pilatus einsaß. Er kommt ja in den Evangelium überall vor. Und noch einmal dann in der Apostelgeschichte. Und doch wissen wir eigentlich nicht viel von ihm. Er war ja ein Widerstandskämpfer, der vor Raub und Mord nicht zurückschreckte. Eigentlich hat er nur noch eines vor sich, die Hinrichtung. Und darum sitzt er in der Todeszelle. Irgendwo wahrscheinlich im dunklen Verlies im Umfeld des Palastes, in dem der Pilatus residierte. Man darf annehmen, dass er doch nichts davon mitbekommen hat, von dem Prozess gegen Jesus, der da gerade ablief und versucht, des Pilatus Jesus freizulassen. Wir wissen, das scheiterte ja an den geistlichen Führern des damaligen Judentums und dem öffentlich dargestellten Volkswillen. Und jetzt der Szenenwechsel. Die Tür des Gefängnisses, der Gefängniszelle öffnet sich. Der Barabbas kann ja nur eines denken, dass er jetzt abgeholt wird zur Hinrichtung. In welcher Verfassung war er da wohl? Hat er sein verputztes Leben bereut, den Mord an Menschen? Oder ging er jetzt heroisch den letzten Schritt, überzeugt davon, dass er für eine gerechte Sache gekämpft hat? Aber zu seiner Überraschung empfängt er jetzt nicht den Henker, beziehungsweise der Henker holt ihn ab, sondern er kriegt den Entlassungsbrief. Er kriegt den Entlassungsbrief. Wie hat er da eigentlich drauf reagiert? Was hat er eigentlich gemacht? Ich würde so gerne an manchen Stellen noch ein bisschen mehr wissen, was uns in der Bibel aber nicht gesagt wird. Wir wissen nicht von ihm, was er dann getan hat, aber darf man sich vorstellen, dass er dann die Hinrichtung von Jesus aus der Ferne beobachtet hat? Und ihm wurde bewusst, weil der dort hängt, hänge ich nicht dort. Weil der Unschuldige stirbt, deshalb darf ich, der Beschuldigte, und zu Recht zum Tod Verurteilte, frei sein. Er war eigentlich der Erste, der das buchstäblich für sich hätte annehmen können. Jesus starb für mich. Ich bin des Todes. Wir wissen nicht, was draus geworden ist. Wie wir bei vielen Menschen nicht wissen, wie sie am Ende geendet haben. Aber das ist doch das Bild. Wir sind des Todes. Wir sind schuldig. Uns gebührt der Tod. Aber Jesus kommt und nimmt an unserer Stelle den Tod auf sich. Jesus endet am Kreuz. So radikal hat er uns lieb. Und damit sind wir von der Fessel der Sünde befreit, weil er uns vom Tod, vom Teufel erlöst hat, losgekauft. Er schenkt uns die Freiheit. Und darum sehen wir auf zu ihm, unserem Erlöser. Ja, liebe Freunde, steckt noch so unheimlich viel in diesem Text drin. Und ich deute es nur noch an, bevor ich dann als Langredner hier abgesetzt werde. Der Aufblick zu ihm darf natürlich nicht theoretisch bleiben, auf Abstand. Er ist kein Beobachtender, so wie man vielleicht auf einen Berggipfel hochschaut oder wie man Spitzensportlern zuschaut und sich an ihren Leistungen freut. So bei den Olympischen Spielen gerade konnten wir das ja machen. Der Aufblick wird dann richtig, wenn er in die Wehgemeinschaft mit Jesus mündet. Unser Text deutet es an, lasst uns laufen mit Geduld. Weil Jesus alles für uns getan hat, weil er alles für uns erlitten hat, müssen wir nicht aufgeben, wenn es schwerer wird, wenn es lang dauert, wenn wir Widerstand erfahren, wenn uns in dieser Welt manchmal der Wind entgegensteht. Wenn wir nur Jesus anschauen und mit ihm gehen, dann können wir getrost sagen, ach, was können uns Menschen tun? Dann sind wir befreit von dem Bestreben, es allen Menschen recht machen zu wollen, von der Anerkennung der Menschen abhängig zu sein. Wir können auch in dieser Welt dem Zeitgeist in der Kraft des Heiligen Geistes widersprechen. Und wir können den Widerspruch aushalten, wir können standhalten, darf uns nicht aus der Ruhe bringen. Sondern Jesus erlitt Widerspruch, Ablehnung, Feindschaft, ja Feindschaft bis zum Tod. Manchmal denke ich, wenn man keinen Widerspruch hat, hat man vielleicht auch nichts Bedeutendes zu sagen. Aber weil wir wissen, dass er uns am Ende mit in seine Herrlichkeit nimmt, können wir auch mit Paulus sprechen. Wir achten die Leiden dieser Zeit nicht angesichts der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Und wir können nicht aus eigener Vernunft noch Kraft Christ werden. Wir müssen es auch nicht. Er hat den Anfang gemacht. Er lädt uns ein, mit ihm uns auf den Lebensweg unterwegs zu sein. Er hält uns. Er erhält uns. Und darum sollte auch unter uns klar sein, christliches Leben ist ein Kampf, kein Spaziergang. Wir dürfen zwar alle Sorgen an Jesus abgeben, wir sind befreit von der Sünde, die uns ständig umstrickt, aber wir werden trotzdem immer wieder Schwierigkeiten erfahren. Der Lebensweg des Glaubens mag ein Kampf bleiben. Aber wir wissen, dass er am Ende den Sieg davon trägt. Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und vertritt uns und holt uns an seinem Tag zu sich heim. Das Kapitel 12 des Hebräerbriefs ist ja nicht einfach so ein Kapitel, dann geht es Kapitel 11 voraus mit der Darstellung unserer Glaubensväter und Glaubensmütter im Alten Testament. Wenn wir uns manchmal auf dem Weg des Glaubens, in der Kampfbahn des Glaubens so alleine vorkommen mögen, ich sage es nochmal, nicht hier auf der Lahöhe, da ist man beieinander, aber dann vielleicht wieder in der nächsten oder übernächsten Woche zu Hause, dann sollen wir uns dessen gewiss sein. Wir sind nicht die Ersten, die auf dem Weg des Glaubens unterwegs sind. Viele sind uns vorausgegangen, sie und ihren Lebensweg anzuschauen, ist eine Ermutigung, eine Stärkung auch für uns. Und ich finde es auch wichtig, wir werden auch nicht die Letzten sein. Uns Senioren folgt eine neue Generation. Und über denen steht auch die großartige Verheißung des Herrn Jesus. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und darum schließe ich mit Liedversen von August Hermann Franke. Nun aufwärts froh, den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir stehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert, was ewig euer Herz vergnügt, ist wohl des Opfers wert. Und was euch noch gefangen hält, oh, werft euch von euch ab. Begraben sei die ganze Welt für euch in Christi Grab. So steigt ihr frei mit ihm hinan zu lichten Himmelshöhen. Er uns vorauf, er bricht uns Bahn. Wer will ihm widerstehen? Drum aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Und dafür, lieber Herr, danken wir dir, dass wir das ganz sicher wissen dürfen. Du nimmst uns an der Hand, du nimmst uns mit hinein in das neue Leben der ewigen Herrlichkeit bei dir. Herr, lass uns doch jetzt schon auch in manchen Zeiten des Trübsinns und der Schwere, der Angst und der Sorge dieses sehen, dass du der Herr bist, der unsere Sünde hinweggenommen hat, getragen hat am Kreuz von Golgatha. Und dass du nicht nur für uns gestorben bist, sondern dass du uns auch mitnimmst hinein in deine ewige Herrlichkeit. Lass uns auf dich schauen, unseren Anfänger und Vollender des Glaubens. Herr, wir danken dir. Amen.